Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
Heute fangen wir mit den USA an. Der Wahlkampf ist in der heißen Phase. Was kann nächste Woche passieren? Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins mittlerweile zum dritten Mal in Folge gesenkt. Wie wird es weitergehen und wie wird sich das auf den Euro-Dollar-Wechselkurs auswirken? Robert Habeck hat einen Deutschlandfonds gefordert. Was versprechen wir uns davon und was bringt es der deutschen Wirtschaft? Teile der Bundesregierung sind die Woche über in Indien unterwegs gewesen. Was wurde besprochen und wie können wir davon profitieren? Und zu guter Letzt Norwegen. Die norwegische Krone scheint unterbewertet zu sein. Ist dies wirklich der Fall?
Ja, Uli, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Heute zur großen Überraschung würde ich ganz gerne mal nicht mit Deutschland anfangen, sondern ich würde mal direkt anfangen mit den USA. In einer Woche sind Präsidentschaftswahlen. Der Wahlkampf bzw. das Rennen um das Weiße Haus scheint ja extrem knapp zu sein, nachdem es eine Zeit lang so aussah, als wenn Kamala Harris relativ gut durchgehen würde, hat Donald Trump doch extrem aufgeholt. Sie liegt ja auch in etlichen Umfragen mittlerweile sogar vorne. Wie sieht momentan deine Erwartung aus, deine Einschätzung für das Rennen? Und wenn es so knapp bleibt, glaubst du, dass sowohl die eine als auch die andere Seite gegen das Ergebnis dann angehen werden?
Also zunächst mal bin ich völlig bei dir, dass das ein extrem enges Rennen ist. Donald Trump hatte ja weit geführt bis zu dem Moment, wo dann Joe Biden nicht mehr antreten wollte und Kamala Harris ins Rennen geschickt wurde, hast du gerade auch schon erwähnt. Dann hat sie sensationell geradezu aufgeholt. Aber mittlerweile scheint sich das Blatt dann doch wieder ein bisschen zu drehen bzw. zu nivellieren. Wichtig ist, dass man nicht auf die nationalen Umfragen guckt, sondern auf die einzelnen Swing States. Also es ist eigentlich egal, ob Kamala Harris Kalifornien mit 80% oder 90% gewinnt und Donald Trump Texas in ähnlicher Weise, weil es ja immer auf die Wahlmänner der einzelnen Bundesstaaten ankommt und deswegen sind eben die sogenannten Swing States so wichtig. Da wird jetzt vor allen Dingen Wahlkampf gemacht und es schwingt so hin und her. Die Ergebnisse sind nach wie vor sehr eng. Ich traue mich da ehrlich gesagt, nachdem ich vor 8 Jahren so krachend daneben gelegen habe, kaum hier eine Prognose abzugeben. Es ist einfach eng und es wird in der Nacht vom 5. auf den 6. sicherlich sehr spannend werden.
Wenn es eng bleibt und das so ein bisschen auch, wir gehen mal davon aus, dass es wirklich eng bleiben wird, dann, das war ja der erste Teil meiner Frage so ein bisschen auch, dass ob dann die Kandidaten eventuell gegen das Ergebnis Einspruch oder gegen angehen werden. Wie glaubst du, wird auf ein solches Szenario der Markt reagieren?
Naja, es ist eben schon möglich, dass es in einzelnen Bundesstaaten, und das haben wir ja auch vor 4 Jahren erlebt, auf ein paar wenige tausend Stimmen dann ankommt und dass man dann nochmal auszählt, das halte ich für nicht total unwahrscheinlich. Also das kann natürlich schon passieren. Wir wissen, dass die Märkte immer Sicherheit lieber haben als Unsicherheit, also selbst schlechte Sicherheit lieber als Unsicherheit. Und insofern ist Unsicherheit kein gutes Signal für den Markt. Ich könnte mir vorstellen, dass in einer solchen Situation dann sogar der Dollar etwas fester geht, weil er typischerweise selbst dann, wenn die Unsicherheit aus den Vereinigten Staaten selbst kommt, als die Fluchtwährung der sichere Hafen angesehen wird. Also das wäre sicherlich eine blöde Situation. Man darf ja auch nicht vergessen, es werden ja nicht nur der amerikanische Präsident gewählt, sondern es wird ja auch das Repräsentantenhaus und der Senat gewählt. Auch da glaubt der Markt oder glaubte zumindest letzte Woche teilweise, dass man hier vielleicht sogar einen roten Sweep erleben könnte. Also das ist sicherlich auch noch eine Frage, die dann in dieser Nacht vom 5. auf den 6. entschieden werden wird. Ich glaube aber, dass es so bleibt, wie es im Moment aussieht, dass die Republikaner wohl den Senat gewinnen werden und die Demokraten dann das Repräsentantenhaus. Aber auch da bleibt es sicherlich spannend.
Ja, wir stehen also wirklich vor einer sehr spannenden Woche, beziehungsweise dann am 5. November auch vor einem sehr spannenden Abend, heiße Nacht. Ich vermute, du wirst wahrscheinlich dann wie beim letzten Mal auch bis weit morgens wach bleiben und entsprechend die Ergebnisse verfolgen, bis wahrscheinlich so gegen 6 Uhr morgens dann mehr wie die ersten wirklich finalen Ergebnisse reingekommen sind oder Auszählungen durch sind.
Ja, absolut, weil die meisten Bundesstaaten ja auch mit den Briefwahlen, die laufen ja schon seit einigen Wochen, erst beginnen, wenn dann wirklich die Wahllokale schließen. Das passiert natürlich an der Ostküste früher als an der Westküste und insofern zieht sich das Auszählen dann tatsächlich die ganze Nacht hin. Man kriegt in der Regel so gegen 3-4 Uhr nachts dann eine erste relativ gute Tendenz, weil dann eben einige Swing States gerade im Osten und auch an den großen Seen durch sind, aber es bleibt wahrscheinlich bis zum Ende spannend und wie gesagt, es kann gut sein, dass wir danach dann auch erleben werden, dass in manchen Bundesstaaten möglicherweise, weil die Ergebnisse so knapp sind, nochmal ausgezählt werden muss.
Du hattest es gerade angesprochen, wenn es knapp wird, könnte es durchaus sein, dass der Dollar nochmal fester wird gegenüber dem Euro. Jetzt allgemein mal angeguckt, auch auf die Eurozone. Die EZB hatte am 17.10. nochmal die Zinsen gesenkt, um weitere 25 Basispunkte in Leitzins auf 3,25, damit zum dritten Mal in Folge in 2024. Basierend auf besseren Inflationszahlen und auf der anderen Seite aber auch eine abschwächende Konjunktur im Euroraum, die ja Konjunkturabkühlung in den USA nicht so stark zu sehen ist. Jetzt so ein bisschen die Frage, wird sich die Zinsdifferenz zwischen den USA und Europa weiter auseinandergehen jetzt? Also sprich, werden die USA vielleicht doch noch ein bisschen zurückhaltender sein mit Leitzinssenkung, weil es eigentlich bei denen nicht wirklich notwendig ist. Und wenn das der Fall ist, wird das wahrscheinlich auch einen Impact haben auf den Euro-Dollar-Kurs. Du hast jetzt gerade kurzfristig gesagt, bei den Wahlen eventuell fest, aber vielleicht auch mittelfristig aufgrund der Zinsdifferenz fester werden.
Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Entwicklung, Sebastian, dass die FED wirklich ohne Rezession die Zinsen herunternimmt. Also wir haben im GDP Now, der FED Atlanta, die ersten Schätzungen kommen dann diese Woche, also in dieser Sofortschätzung kommen, haben wir im Moment Zahlen, die so bei gut 3%, 3,5% liegen für das dritte Quartal. Nochmal die erste offizielle Schätzung kommt dann diese Woche, aber das riecht nicht wirklich nach Rezession. Auch zuletzt die Daten, die wir gesehen haben, die Stimmungsindikatoren, die Hausverkäufe, Einzelhandelsumsätze, aber auch der Arbeitsmarkt waren relativ robust. Und da die Notenbanken im Grunde genommen seit dem Sommer eher auf die Wirtschaft gucken und nicht mehr so sehr auf die Inflation, weil sie eben langsam runter tickert, in Europa ja sogar wieder unter dem 2%-Ziel liegt, kann es durchaus sein, dass die Europäische Zentralbank hier mehr machen muss als die amerikanische. Hier sind allerdings die Erwartungen im Markt ausgesprochen volatil. Wir sind ja, wie du weißt, mit 7 Zinssenkungen ins Jahr gestartet. Wir hatten dann im Juni überhaupt gar keine mehr eingepreist. Dann waren es im August, September wieder 5. Mittlerweile sind es noch 2 für dieses Jahr. Das halte ich auch für relativ wahrscheinlich. Aber dass die FED hier nochmal einen großen Schritt macht, das sieht im Moment tatsächlich nicht so aus, weil die Wirtschaft eben doch relativ robust läuft und weil es einfach nicht notwendig ist. Und weil ja schon wieder Diskussionen aufkommen, ob denn überhaupt die amerikanische Notenbank so restriktiv ist, wie das mit 5,5 und mittlerweile 5% gewirkt hat, vor dem Hintergrund, dass es eben kaum eine Abkühlung in der Wirtschaft gibt. Also nochmal, sie hat den Spielraum, wenn die Inflation weiter heruntertickert. Sie wird das möglicherweise auch tun, aber aus konjunkturellen Gründen sieht es im Moment so aus, als würde die amerikanische Volkswirtschaft deutlich robuster wachsen, als das die europäische tut.
Jetzt muss ich doch einmal zurückkommen zum amerikanischen Wahlkampf beziehungsweise auch zu möglichen Folgen, wenn Donald Trump doch wieder Präsident wird. Du hast gerade gesagt, die amerikanische Wirtschaft robust, die Notenbanken achten mehr so ein bisschen aktuell auf die wirtschaftliche Entwicklung. Präsident oder beziehungsweise Donald Trump hat ja angekündigt, dass er auch das Verhältnis zu Europa, aber auch zu China dort wieder mehr in Fokus nehmen wird. Das heißt, es ist ja nicht auszuschließen, dass so der amerikanisch-chinesische Handelskrieg nochmal eine weitere Stage nimmt, was ja dann auch letztlich wiederum für die globale Konjunktur negativ wäre. Würde das dann aus seiner Sicht eher die amerikanische Notenbank verleiten oder zu führen, dann doch die Zinsen schneller zu senken?
Ja, das bleibt abzuwarten, was genau die Maßnahmen sind. Es sieht so aus, als würden beide Kandidaten nicht die marktfreundlichsten sein, sondern durchaus politische Eingriffe in das Marktgeschehen zulassen bzw. tätigen. Kamala Harris wird es wahrscheinlich mehr über Steuern tun, Donald Trump ja über die Zölle, das ist ja genau das, was du ansprichst, diese Außenhandelsbeziehungen, die hier Schaden nehmen können. Das erklärte Ziel ist Make America Great Again bei Donald Trump, Buy America bei den Demokraten, also auch hier nicht die allergrößte Unterscheidung, aber Donald Trump hat doch sehr deutlich gesagt, dass er hier mit Zöllen arbeiten möchte. Das haben die Demokraten bisher nicht gemacht. Ich glaube auch nicht, dass sie es so aggressiv tun würden, wie Donald Trump das angekündigt hat. Und das kann tatsächlich dann dazu führen, dass der Dollar etwas stärker wird, schon allein aufgrund der Unsicherheit, aber auch, dass die Fed dann, weil natürlich über die Zölle die Inflation etwas höher kommt, weniger die Geldpolitik senken oder die Zinsen senken kann, die Geldpolitik weniger expansiv gestalten kann. Und das würde dann ceteris paribus zu einem stärkeren Dollar führen, zu höheren Zinsen in den USA. Das halte ich schon für möglich, wenn Donald Trump, wie gesagt, gewählt wird und wenn er seine Politik durchzieht, wie angekündigt. Insgesamt wollen aber beide auch nicht vom Haushaltsdefizit, was ja durchaus gewaltig ist, in den USA ablassen. Der Internationale Währungsfonds hatte gerade gewarnt davor, dass man sich irgendwann darum kümmern müsste, von diesen Defiziten 6-7% pro Jahr herunterzukommen. Es könnte natürlich auch sein, dass der Markt hier an irgendeiner Stelle dann mal eine höhere Prämie für die stark wachsenden Schuldenberge verlangt. Auch das würde bedeuten höhere Zinsen und damit ceteris paribus einen stärkeren Dollar. Also ich glaube, so von der Tendenz her liegen wir eher Richtung festeren Dollar, wobei, wenn es so läuft, wie im Moment die meisten erwarten, dann würden doch die Notenbanken mehr oder weniger parallel die Zinsen senken. Vielleicht ein bisschen stärker die Europäer, vielleicht ein bisschen früher jetzt die Europäer, aber insgesamt im Gleichschritt und insofern keine großen Verwerfungen im Euro-Dollar. Aber wie gesagt, mit dem Blick auf die Möglichkeiten, die dann doch eher in Richtung Tendenz stärkeren Dollar gehen sollten.
Ja, lass uns jetzt mal Richtung Deutschland gucken. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte gefühlt unabgestimmt einen milliardenschweren Deutschlandfonds gefordert, um die deutsche Wirtschaft zu stützen, ein bisschen anzukurbeln, wieder in Gang zu kriegen. Dies kommt wahrscheinlich auch einher damit, dass der Deutschlandfonds, den er da momentan gefordert hat, als Sondervermögen gelten soll und somit aus der aktuellen Haushaltsdiskussion rausgeführt wird. Vielleicht kannst du uns so ein paar Punkte nennen, was sozusagen genau in diesem Deutschlandfonds sein soll und wie du die Umsetzungswahrscheinlichkeit siehst, dass es auch wirklich nachher in Line kommt.
Ja, ich glaube insgesamt, um das mal vorwegzuschicken, gibt die Bundesregierung hier nicht das allerbeste Bild ab, wenn man das so sagen darf. Es gibt ja noch einen Wirtschaftsgipfel der SPD und noch einen Wirtschaftsgipfel der FDP. Also man ist hier offensichtlich mit dem Blick auf die Wirtschaft nicht ganz einig. Die SPD würde es gerne über die Erhöhung des Mindestlohns und damit die Nachfrage auf der privaten Seite erledigen. Die FDP möchte gerne die Rahmenbedingungen ändern und die Grünen möchten sozusagen Investitionszuschüsse geben. Das beinhaltet dieser Plan, dieser Deutschlandfonds von Robert Habeck. Robert Habeck hat gesagt, dass die Vorschläge der anderen Parteien nicht gegenfinanziert seien. Das ist meines Wissens sein Vorschlag des Deutschlandfonds auch nicht, sondern schuldenfinanziert. Es geht, wie gesagt, um Investitionszuschüsse in Höhe von 10%, die gewährt werden sollen. Im Gegensatz zu früheren Vorstellungen, das ist sicherlich ein positiver Punkt, geht es aber nicht darum, dass man explizit aussucht, welche Investitionen damit gemeint sind, also ob sie nun klimafreundlich sind oder nicht, sondern es geht überhaupt um Investitionen im Inland, in Deutschland. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu Steuersenkungen in der Breite. Die würden natürlich für Unternehmen jeder Art gelten, egal wo die Investitionen getätigt werden. Aber wie gesagt, es ist nicht gegenfinanziert. Es löst auch nicht die strukturellen Probleme, die wir in Deutschland haben. Ich glaube kaum, dass es eine Chance hat auf Realisierung, weil die anderen Parteien schon abgewunken haben. Und ich würde das genauso wie die Maßnahmen von FDP und SPD als den Auftakt von Wahlkampf verstehen, dass man sich jetzt positioniert und auch der Opposition zeigen möchte, wer denn hier die größere Wirtschaftskompetenz hat. Also ich glaube, der Wahlkampf hat begonnen. Wir haben noch 11 Monate zu gehen und es wird sicherlich eine spannende Diskussion werden. Aber ich glaube nicht, dass von diesen Vorschlägen, die wir im Moment hier erleben und die ja wirklich gegeneinander stehen, etwas tatsächlich auch umgesetzt werden kann.
Jetzt war ja letzte Woche relativ viele Mitglieder der Bundesregierung in Indien unterwegs. Es wurden diverse Gespräche geführt, unter anderem ja auch eine Verstärkung der Zusammenarbeit. Wie blickst du momentan auf die Indienreise? Was glaubst du, bringt das für die deutsche Wirtschaft?
Ja, es ist natürlich immer gut, wenn man sich unterhält, wenn man sich austauscht. Ich habe auch vernommen, dass der ein oder andere ganz angetan war von indischer Technik teilweise. Ich selbst habe ja erlebt, dass das Internet dort recht problemlos mittlerweile funktioniert, selbst in Taxen, wenn man am Flughafen einsteigt, mitunter. Da können wir sicherlich aufholen als Deutschland. Insofern würde ich mir hoffen, dass es hier weitere Impulse geben kann in einer aufstrebenden Volkswirtschaft wie Indien im Zusammenhang mit Deutschland. Wir können sicherlich auch dort das entsprechende Know-how im Maschinenbau etc. liefern und im Austausch sein. Aber die ganz großen kurzfristigen Impulse würde ich auch von einem solchen Besuch natürlich nicht erwarten. Es ist, glaube ich, eher ein strategischer Besuch gewesen, um hier im Gespräch zu bleiben, um Dinge ausloten zu können, weil die Länder des globalen Südens, zu denen ja auch Indien gehört, sicherlich selbstbewusster werden und sich immer mal wieder aussuchen, mit wem sie denn dann Geschäfte machen und ja, auf welcher Seite sie sind. Sie sprechen mit China, sicherlich ein Rivale, aber sie importieren Öl aus Russland, raffinerieren das. Sie wollen trotzdem eine gute Stellung zu den USA behalten, weil sie die eben auch als Faustpfand in der Diskussion mit China brauchen. Also das ist für Indien natürlich auch eine nicht ganz einfache Situation, aber sie treten da durchaus selbstbewusster auf und picken sich sozusagen die Rosinen raus, die für sie am besten sind. Ob Deutschland da die allergrößte Rolle spielt, das muss man leider bezweifeln. Aber es ist sicherlich gut, wenn man hier auf der strategischen, langfristigen Seite auslotet, wo man miteinander Geschäfte machen kann, wo man auch miteinander politische Ansätze finden kann, auch sicherlich gerade im Klima- und Umweltschutz.
Ja, lass uns zu guter Letzt aber Richtung Nordeuropa gucken. Kam immer ein bisschen die Frage auf in den letzten Wochen, was macht die norwegische Krone? Offensichtlich relativ stark unterbewertet vielleicht, Fragezeichen. Wenn man es mal anguckt, wirtschaftlich gesehen vom Wachstum steht ja Norwegen besser da als die Eurozone, muss man fairerweise sagen. Natürlich getrieben durch bedeutenden Offshore-Öl- und Gasförderungen. Die Zinsdifferenz zwischen der norwegischen Krone und dem Euro wird wahrscheinlich noch weiter auseinandergehen. Es sieht momentan nicht danach aus, als wenn die norwegische Zentralbank die Leitzinsen senken würde. Also das Fragezeichen, was ich gemacht habe, norwegische unterbewertet, würdest du da sagen, ja, Und wenn ja, wo siehst du die Entwicklung der norwegischen Krone hinlaufen?
Ja, also tatsächlich ist die Inflation in Norwegen zuletzt etwas gestiegen, weil die Strompreise angestiegen sind. Das ist etwas verwunderlich für ein Land, was eben selbst so viel Öl und Gas produziert, ist aber kaum im Inland verwendet, sondern dort sehr stark über Wasserkraft arbeitet. Und dann muss man immer einen Blick, so merkwürdig sich das vielleicht anhört, auf die Temperaturen und die Niederschläge werfen. Also insofern ist das ein Grund, es hat aber auch mit Importen dann auf der Stromseite zu tun und auch mit Erschließung von Bitcoin-Farmen, die dann dazu führen, dass die Netzentgelte auf weniger Zielgruppen verteilt werden müssen und damit die Haushalte eben am Ende mehr bezahlen. Also das ist der Grund, warum die Inflation ein Stück nach oben gegangen ist. Deswegen hält die Notenbank die Leitzinsen bei 4,5% fest und hat auch gesagt, dass sie da in diesem Jahr wohl nicht mehr dran rühren möchte. Du hast recht, die Fundamentaldaten sind in Norwegen eigentlich gut. Auch die Zinsdifferenzen, 4,5 versus 3,25 in Europa mit der Tendenz weiter sinkend, sprechen für die norwegische Krone. Trotzdem ist sie schwach, was wahrscheinlich an drei Punkten hängt. Zum einen dem schwachen Ölpreis. Wir haben ja jetzt vor kurzem wieder einen deutlichen Rückgang gesehen, nachdem der Angriff Israels auf den Iran nicht die Ölproduktion betroffen hat und Israel gesagt hat, sie wollen im Moment da nicht mehr machen. Der Iran hat die Angriffe runtergespielt, also das sieht ein bisschen nach Entspannung für den Moment aus. Und insofern sind die Ölpreise da ein Stück zurückgegangen. Die norwegische Krone hängt typischerweise recht stark an den Ölpreisen. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass die norwegische Krone sicherlich von den großen Währungen die illiquideste ist. Also da können solche Themen dann schon mal zu den entsprechenden Bewegungen führen. Und der dritte dürfte sein, dass der Staatsfonds, ja, der aus den Öl- und Gaseinnahmen gespeist wird, ja ständig Aktien im Ausland kauft beziehungsweise auch dann Zahlungen aus dem Ausland bekommt, die reicht der Staat dann weiter wiederum an den Fonds und auch die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft zum Teil und dann müssen immer wieder norwegische Kronen verkauft werden gegen ausländisches Geld, um dort weitere Investitionen tätigen zu können. Das hat ja dieser norwegische Staatsfonds zumindest in den letzten Monaten immer wieder getan und das könnte auch ein Grund sein, warum die norwegische Krone da ein Stück weit zur Schwäche tendiert. Glaube nicht, dass das ganz kurzfristig aufgehoben werden wird. Wahrscheinlich wird es eine leichte Stärkung der norwegischen Krone über Zeit geben, weil, wie gesagt, die Fundamentaldaten doch auf der Seite Norwegens sind. Aber dramatische Entwicklungen würde ich hier im Moment nicht erwarten.
Ja, liebe Uli, vielen Dank für dein heutiges Update. Ich glaube, die nächste Woche wird ultra spannend werden. Wir werden ja erst unseren nächsten Podcast haben mit ein bisschen Abstand zu der Wahl. Ich denke aber, du wirst uns wahrscheinlich nichtsdestotrotz in deinen Märkten am Morgen darüber informieren, was die Auswirkungen sind, wie die Ergebnisse gewesen sind, was zu erwarten ist. Ich glaube, wirklich ganz, ganz spannend, was jetzt nächste Woche in den USA passieren wird. In dem Sinne, danke dir nochmal und alles Gute.
Sehr gerne, Sebastian. Ja, das wird eine spannende Woche. Diese Woche schon mit 40% Marktkapitalisierung in den USA im S&P 500, die berichten Arbeitsmarktdaten, Inflationsdaten. Nächste Woche dann zu den Wahlen auch noch die Notenbank. Also es werden zwei richtig aufregende Wochen werden für die Märkte insgesamt. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf den Podcast, den wir dann in spätestens zwei Wochen wieder aufnehmen. Danke dir.
Danke.